Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rudelgebrülls, dem deutschen Detroit Lion Fan Podcast. Heute mit mir, Christian, und begrüßen darf ich auch den lieben Moritz.
Schalömchen.
Schalömchen. Sehr schön. Der Friede sei mit uns und hoffentlich nicht mit den Green Bay Packers, denn darum geht es in der heutigen Folge, um die Preview zum Thanksgiving-Spiel gegen die Green Bay Packers im Ford Field, 19 Uhr. Wir sind alle ganz gespannt nach Spieltag 1, wo die Lions 13-27 unterlegen waren, wie jetzt das Rematch aussehen wird. Und Moritz hat mir gerade eben schon im Vorbericht gesagt, er hat ein bisschen Bauchweh. Was treibt dich denn zum Bauchweh?
Hast du das Team die letzten Spiele gesehen?
Das habe ich, ja.
Ja, siehst du mal, dann haben wir die Frage doch schon geklärt.
Ja gut, dann denke ich den Rest. Und
Ich bin von David letzte Woche gefragt worden nach dem Review oder im Review Philadelphia gegen die Eagles, warum ich denn mit 9 und 8 abgestimmt habe in der Gruppenabstimmung. Und das Spiel am Sonntag hat mir irgendwie gezeigt, ja, ich kann gar nicht mal so weit weg damit liegen, mit dem, was ich gesagt habe. Dass da irgendwo so ein richtig ekelhafter Sieg L auf der Straße noch rumliegt, plus dass wir eventuell die Division splitten. Ja, es ist sehr, sehr knapp gewesen am Sonntag und die letzten paar Wochen, wie das Team sich aufstellt, ist für mich einfach im Moment nicht vertrauenserweckend. Also ich meine, ich habe Zutrauen dazu, dass die Lions das Boot noch irgendwie retten werden, aber es sind einfach ein paar Dinge, die ich jetzt auch zuletzt beobachtet habe, die mir auch schon vor längerem aufgefallen sind, die ich auch schon ein paar Mal, ich sag mal, miterwähnt habe, ne? Und irgendwie so ganz vertrauen möchte ich dem Ding nicht. Und ich möchte auch nicht davon ausgehen, dass wir gegen die Packers gewinnen, weil bei aller Liebe, wir müssen da auch noch härter kämpfen, als wir es gegen die Giants gekämpft haben.
Was macht dir denn ganz konkret das Kopfzerbrechen und das schlechte Gefühl im Bauch?
Dass unsere Offense nicht wirklich funktioniert, unsere O-Line irgendwie bei 90% der Plays absolut überfordert aussieht, dass sie gegen irgendwie Defenses, die vielleicht hier und da ein bisschen einen Schein haben, also jetzt Giants zum Beispiel oder auch die Bengals, irgendwie nicht richtig ins Rollen kommen, ja. Amon-Ra St. Brown lässt irgendwie mittlerweile gefühlt jeden zweiten Pass fallen. Jameson Williams ist mal da und mal ist er nicht da. Und irgendwie, das ist nicht wirklich verständlich für mich. Dann ist Laporta jetzt auf IR gelandet. Von Tesla sehen wir nichts. Khalif hatte irgendwie ein paar gute Spiele und ist seitdem auch irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm. Der einzige Lichtblick, den wir im Moment in der Offense haben, und das ist auch der uns am Sonntag wortwörtlich den Arsch gerettet hat, ja, also es hat schon nach verbrannten Haaren gerochen, ist Jahmyr Gibbs. So, und das auch nur, weil die Giants eben in der Overtime keine Idee hatten, wie sie ihn stoppen sollten oder einfach nicht damit gerechnet haben, dass der plötzlich so explodiert.
Ja, die Reporter hatten es ja sogar gesagt, dass sie nicht verstanden, dass bei dem ersten Spielzug Dexter Lawrence auf der Bank saß und J-Mo quasi nochmal den Touchdown-Lauf aus dem vierten Viertel wiederholen konnte. Aber ja, ich sehe es leider auch so ein bisschen. Also die Offense, wir sind es halt aus dem letzten Jahr oder vielleicht auch aus den letzten zwei Jahren gewohnt, dass die Offense einfach eine gut geölte Maschinerie darstellt, die übers Feld marschieren kann. Es sah gegen die Ravens an Spieltag 3 ziemlich gut aus. Und auch, sag ich jetzt mal, vor der Bye Week, naja, das Spiel gegen die Chiefs war ein bisschen durchwachsen. Danach gegen die Bucks war wieder eine sehr herausragende Leistung. Aber die Bucks haben sich jetzt auch so ein bisschen in den letzten Spielen entzaubert, auch wenn sie da einen extrem schweren Schedule hatten.
Ja, die,
und gut, natürlich die auch viele Verletzte und so weiter haben.
Ja, die haben ja quasi gar keinen Skillplayer mehr. Mayfield verletzt, Bucky Irving irgendwie schon seit 20 Spielen raus, ne? Mike Evans hat eine Zeit lang gefehlt,
Miguel Cooper fehlt immer noch, raus. Der ist ja gegen die Lions damals raus. Ja, es ist jetzt so peu à peu halt bei denen immer weiter abgebröckelt. Und sie hatten halt wirklich auch, ja, einfach ein toughes Programm. Okay. Das muss man sagen. Nee, ich hatte auch bis sag ich mal, zur Bye Week eigentlich auch, was die O-Line angeht, ein ganz gutes Gefühl.
Dito.
Dachte vor der Saison, schauen wir mal, an Spieltag 1 gegen die Packers hatte sich das dann auch leider bewahrheitet, dass es da Probleme gab. Und bis zur Bye Week dachte ich, naja, jetzt haben sie 7 Spiele gemacht. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingespielt. Aber ich teile es dann mit dir, dass jetzt auch nachdem Mahogany draußen ist, Arushika teilweise auch nicht gut aussieht, aber auch wieder einfache Fehler gemacht wurden. Jetzt am Sonntag, wenn Glasgow bei einem Passspiel zu weit sich über die Line of Scrimmage bewegt und damit halt ein Explosive Play von Jamo zerstört, dann ja, sind's einige Sachen. Decker spielt natürlich auch angeschlagen. Es wird schwierig und ich glaube halt auch, dass spätestens die Vikings, ich sag mal, so ein bisschen ein Patentrezept gezeigt hatten mit vielen Stunts durch die Mitte, dass man halt Druck über die Mitte aufbaut gegen uns, und das haben die Eagles weitergeführt. Das haben jetzt die Giants weitergeführt. Zu den Giants muss man halt auch einfach mal sagen, die Giants stehen natürlich punktetechnisch oder gewinnverlusttechnisch deutlich schlechter da, als sie eigentlich sind. Und ich glaube, dass Jameis Winston am Wochenende einfach auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Der Mann ist Heisman-Gewinner. Ich weiß nicht genau, wann der gedraftet wurde, aber wohl relativ hoch. Er hat natürlich ziemlich wilde Spiele auch hinter sich. Aber man hat gesehen, dass er auch ein sehr, sehr guter Quarterback ist, der inzwischen scheinbar auch so ein bisschen gelernt hat, seine ja, Fehler abzustellen. Und von daher, und die Defense, gerade die Defensive Line von den Giants, ist auch nicht von schlechten Eltern. Das muss man halt auch klar sagen. Und deshalb bin ich da so ein bisschen bei dir. Sie müssen einfach unsere O-Line gegen Micah Parsons und Co. irgendwie bestehen und Goff ein bisschen mehr Zeit generieren. Ist so mein Dafürhalten.
Ja, das ist ja da das absolute Minimum, weil das wäre noch der zweite Teil gewesen von dem, was mir so ein bisschen Bauchweh verursacht hat. Du hast bei den Giants auch ziemlich gut gesehen, wie wenig Goff Zeit bekommt, um halt eben seine Sachen durchzunehmen, was halt einfach seine größte Schwäche ist. Wenn Goff halt eben diese halbe Sekunde mehr hat, die wir mit der O-Line in 24 hatten, weil die O-Line halt eben auch einfach besser damals gewesen ist. Ich meine, man muss sich da keine Sorgen drum machen. Wir haben Ragnar verloren, haben ihn durch Glasgow ersetzt. Die Konstellation, dass das genauso gut wird wie vorher, das ist hoffentlich jedem klar gewesen, aber genau das ist das, was Goff stört. Und dann guckst du dir die Lions an am Sonntag gegen Jameis Winston, und der, keine Ahnung, hat eine Stunde im Backfield, um seine Targets irgendwie fünfmal mit der Hobbit vorzulesen. Ja, das ist der zweite Teil irgendwie am Sonntag. Sah unsere Defense halt auch nicht gut aus.
Ja, ich würde Defense einfach mal hinten anhängen und jetzt mal bei unserer Offense noch bleiben. Diese uncharakteristischen Drops. Also auch da zwischendrin wurde eingeblendet, 4 Bälle fallen gelassen von diversen Spielern. Ich glaube, da kam noch der ein oder andere nach der Statistik dazu. Auch das passt nicht. Natürlich merkst du auch, dass Sam LaPorta fehlt, weil man da umgekehrt auch sagen muss, Green Bay fehlt Tucker Kraft, und der war die Top-Anspielstation bei den Packers, bevor er sich verletzt hat, Season Ending. Wir sind in Woche 13 und da hat jedes Team seine Verletzten. Man braucht halt den einen oder anderen hinten dran. Ich meine, Brock Wright, spielt das, was er kann. Er ist sicherlich der bessere Blocker als der Passcatcher, beziehungsweise der dann halt auch noch irgendwelche Yards after Catch generiert. Er ist trotzdem eine vernünftige Anspielstation. Aber ja, ich würde mir da auch wünschen, dass einfach ein J-Mo, ein Tesla, bei Kalif muss man gucken, der war am Ende vom Spiel raus, ob er in den 3 Tagen oder 4 Tagen wieder fit wird.
Also ich habe eben gelesen, dass er mit seinem Knöchelverletzung zumindest mal noch nicht raus ist. Kirby muss aber wohl raus sein.
Ja gut, das ist, also Kirby, bin ich mir sicher, hat seine Saison sich im Chiefs-Game verletzungsmäßig zerstört. Der hätte nach dem, wie er da raus ist, wo ihn Betreuer gestützt haben, hätte er draußen bleiben müssen. Ja. Und da muss ich ja auch als Trainer, als Coach auf den Spieler einwirken und sagen, ich lasse dich einfach nicht mehr rein. Man muss irgendwann auch einfach mal den Spieler vor sich selber schützen. Ja. Weil jetzt haben wir Chiefs Game war es 6. Jetzt sind wir beim 13. Spiel, also 13. Spieltag, 12. Spiel. Er ist seit 6 Wochen raus. Er ist nicht auf IR gegangen, weil sie wahrscheinlich immer gehofft haben, es kommt. Mhm. Man hat leider auch bei dem ersten Touchdown gesehen, dass sowohl Mallett als auch in dem Fall Amik Robertson halt auf den Run gebissen haben und haben den langen Touchdown dann zugelassen. Und wenn ich halt Brand schon oben hab, der irgendwie Run stoppt oder blitzt, dann müssen die anderen halt umso aufmerksamer sein. Dann darfst du da nicht auch noch irgendwie dich mit reinziehen lassen, sondern dann musst du halt auch bei den Receivern bleiben. Und da ist Kirby natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das ist definitiv so. Aber ja, nochmal zurück zur Offense. Klar, es fehlen der ein oder andere. Wir können wieder nur hoffen. Und ich habe mir das Spiel gegen die Vikings von den Packers auch nochmal so in 40 Minuten angeschaut. Das Spiel war bis zur Halbzeit quasi ausgeglichen. Es stand 10-6 und die Vikings haben sogar im dritten Viertel den ersten Drive von Green Bay auch direkt gestoppt. Nur haben sie dann beim Punt verkackt. Sprich, ja, der eine Viking ist in den Punt-Returner reingeblockt worden. Der berührt dabei den Ball und dann hat der Green Bay halt ein kurzes Feld und das war so der Game Changer, wo danach bei den Vikings halt nicht mehr viel ging. Ich bin mal gespannt, ob Josh Jacobs spielen kann.
Auf Green Bay Seite. Er war am Sonntag raus gewesen, gell?
Er war draußen, ja. Mhm. Und sie sind trotzdem für, ich hatte es gerade offen, 146 Yards oder so gelaufen. In der ersten Hälfte haben die sich, fand ich, relativ, naja, was heißt neutralisiert. Also beide konnten gut laufen, so die Vikings als auch Green Bay. Ich glaube, wir haben eine ganz vernünftige Run-Defense, die war jetzt im Spiel natürlich am Ende auch mit 77 Snaps, die Defense gespielt hat. Irgendwann waren die Jungs auch platt. Aber was ich mir halt auch wünschen würde, ist, dass sich alles ein bisschen auf mehr Schultern verteilt als Amon Ra mit 9 Catches und 146 Yards und Jahmyr Gibbs macht halt den Rest. Und ja, das haben wir leider halt schon die letzten Spiele immer so gesehen, da bin ich vollkommen bei dir, dass das einfach ein Missverhältnis ist. Und wenn natürlich auch ein bisschen mehr Zeit ist, entwickeln sich die Spielzüge halt auch. Die Receiver haben die Möglichkeit, sich irgendwo frei zu schemen. Und das passiert halt auch wenig, wie gesagt, dann halt noch Drops in wichtigen Sachen, zu viel Strafen, das kommt auch mit dazu. Das ist zurzeit alles sehr holprig.
Ja, leider. Was unsere Probleme in der Offense und auch den Mangel an verteilten Spielen, verteilten Bällen, woran würdest du die festmachen? Ist es das allgemeine Koordinieren von eben von Mortens Seite aus, sind es die Playcalls, die Dan zusammenstellt und rausgibt, oder ist es einfach, oder ist es irgendwie spielerseitig, das Problem zu suchen?
Ich sag mal, Tesla-Rookie, da ist sicherlich noch nicht diese hundertprozentige Chemie zwischen Goff und ihm da. Man hat ihn natürlich auch sehr wenig in den ersten Spielen überhaupt gefeatured. Und das ist eine Sache, das muss sich entwickeln. Das lässt sich halt nicht irgendwie forcieren. Dann ist es natürlich ein bisschen die fehlende Zeit, was wir schon gesagt hatten. Warum? Ja, wie gesagt, J-Mo wäre mit 2-3 Bällen, die er angespielt wird und da auch lange Runs, da, der eine Run, lange Run dabei war, steht dann auch auf dem Statsheet am Ende dabei. Wie gesagt, auch da finde ich, teilweise hat er gute Spiele, teilweise macht er gute Catches und manchmal jetzt auch wieder viertes Viertel, wo ich sage, der eine Ball, der nach rechts außen geworfen wird, den muss er fangen, auch wenn der Cornerback ihm natürlich ihn irritiert. Er kriegt den Ball, der kommt durch zu ihm, den muss er fangen. Das sind so Sachen, bei dem einen, wo sie auf Incomplete Pass entschieden haben, hat man in der Review nicht gesehen, war wohl auf dem Boden oder was auch immer. Ja, jeder hat da so ein bisschen sein Päckchen, was er schnüren muss. Auch bei Amon-Ra seit auch dem Chiefs-Spiel, er hat eigentlich fast jedes Spiel jetzt ein, zwei Drops dabei, die uncharakteristisch für ihn sind. In Interviews, naja, ist halt so und niemand fängt 100%, ist halt alles so ein bisschen abwiegeln, aber auch keine wirkliche schlüssige Erklärung. Warum?
Ja, also in dem Giants-Spiel haben sie im Broadcast ja gesagt, dass er vermutlich eine Handgelenksverletzung hat, die ihn im Moment ein bisschen behindert.
Ja, das
kann natürlich auch sein. Also ich meine, er taucht zumindest mal nicht in den Injury Reports auf, zumindest nicht, dass mir das aufgefallen
wäre. Ich weiß nicht, vor irgendeinem Spiel war er, glaube ich, auch mal einen Tag oder so auf dem Injury Report, aber das heißt ja meistens auch nicht, selbst wenn die irgendwelche minimalen Kleinigkeiten haben, müssen die auf den Injury Report.
Das kann ja auch sein, dass es ein Wetday oder so irgendwas ist.
Ich glaube, auf der anderen Seite, sie wissen natürlich auch, was auf dem Spiel steht. Sie haben, glaube ich, da auch einfach den Chip on the Shoulder vom Hinspiel, was kein gutes Spiel war und es ist Thanksgiving, es ist Heimspiel, es ist ein Division Game. Also ich glaube schon, dass da jeder auch sein 110%iges geben wird. Und ich hoffe einfach mal, dass die Fehler von jedem einfach minimiert werden. Was mir jetzt auch gegen die Giants wieder so ein bisschen missfallen hat, ist natürlich, klar, Interception, die wir geworfen haben, gedroppter Ball, der weitergeht, auch das uncharakteristisch von Amon-Ra, aber auch umgekehrt, wir nutzen halt die gute Feldposition nach der Interception, die wir gefangen haben, auch nicht aus. Und das machen wir eigentlich auch schon die ganze Saison durch, dass da zu wenig Kapital aus den guten Feldpositionen geschlagen wird. Oder täuscht mein Eindruck?
Yes. Ich kann es nicht anders so ausdrücken. Also ich muss dazu sagen, ich war am Sonntag ein bisschen sehr genervt gewesen, aber ganz ehrlich, egal wann die Offense irgendwie in einer halbwegs guten Position aufs Feld draufgekommen ist, ist bei mir halt direkt im falschen Kopf gegangen, oh, und guckt euch jetzt mal das Spiel laut an. Ja, ist nicht so oft gewesen. Ich hoffe, wir hatten den Ball durchaus öfters bewegt gehabt, sodass wir wenigstens mal einen First Down bekommen haben, aber so richtig verwandelt haben oder sei es noch nicht. Und ja, das spielt halt in die Probleme eben im Moment rein, die Offense hat. Ich sag mal aber so, bei all dem, was ich jetzt auch so ein bisschen am Schwarzer malen bin, das möchte ich natürlich nicht als Hauptton mit reinnehmen, müssen wir halt auch gucken, was läuft wirklich gut und wo müssen wir eventuell ein bisschen mit der Taschenlampe noch draufleuchten. Und das ist halt einfach, dass Jamir im Moment das Team durchaus am Tragen ist. Ne? Ja. Das denke ich, davon darf man durchaus so sagen. Die Runs hier da auch gegen die Giants jetzt, also jetzt mal gerade speziell mit dem letzten Spiel hingelegt hat, waren halt echt nicht schlecht. Wir hatten gegen die Eagles, hat man halt nicht so wirklich die Chancen gehabt, weil auch eben die Eagles die Line einfach wirklich brutal ist. Aber auch die Wochen davor, eigentlich ist Gibbs im Moment der entscheidende Faktor bei unserem Team. Und ich denke, da können die Lions auch durchaus drauf aufbauen. Ja. Es wäre natürlich schon cool, wenn Monty auch noch ein paar Snaps kriegt und auch ein paar große Plays macht. Aber vielleicht ist es auch einfach momentan mit der O-Line, die wir haben, nicht für ihn machbar. Das weiß ich nicht. Aber ja, für mich bleibt es, das wirklich Gute an dem Team hier ist und es macht auch Spaß zu gucken, ist, wenn Jahmyr Gibbs zwei Yards hinter der D-Line ist und dann auf einmal Gas gibt. Das ist einfach Zucker pur.
Ja, seine Explosive Plays sind halt schon erste Sahne und Sie haben es ja auch so schön gesagt, ich glaube, die gegnerische Defense probiert genau das, was du beschrieben hast, mit allen Mitteln zu verhindern. Mhm. Ich denke, auch da wird so sein, dass natürlich Green Bay sich irgendwas Tolles zurechtlegen wird. Mhm. Man hat es jetzt im Spiel gegen die Vikings gesehen, du kannst gegen die eigentlich auch vernünftig laufen, also halt deine drei, vier, fünf Yards, die kriegst du pro Run zusammen.
Die Packers sind, was war das, 18 in der DVOA, was gegen den Run angeht. Also sprich, die sind irgendwo ein bisschen was weiter in der hinteren Mitte in der Run-Defense selber. Bedeutet, das ist eigentlich genau das, was wir gegen die machen wollen. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, wie kommt denn unsere O-Line mit deren D-Line zurecht. Weil mal mindestens im ersten Spiel haben wir es ja gesehen, dass sie uns ganz gut unter Kontrolle hatten, aber die Teams haben ja seitdem auch so sich ein bisschen verändert. Ne? Bei uns ist die Uhr dann seit, was ist das, Woche 1, ne? Woche 2. Definitiv ein bisschen mehr zusammengewachsen, auch wenn wir jetzt Ausfälle und Verletzungen und so weiter da drin haben. Und auf der anderen Seite, die Defensive Line von den Packers ist ja auch im Moment dezent geschädigt. Ne? Wie war das, der Edge Defender? Luke Van Ness ist ja, meine ich, im Moment questionable. Der war zumindest am Sonntag nicht gegen die Vikings da gewesen. Wenn er jetzt in der kurzen Woche auch nicht aktiv sein kann, dann wird das auch ein bisschen schwierig für die mit der Defense gegen den Run gegenzuhalten. Plus das Backfield ist ja dem ja auch noch ein bisschen geschädigt, was ja den Support für den Run auch ein bisschen einengt. Ja, Chancen gegen die Packers zu laufen, werden wir auf jeden Fall sehr viele haben. Wir müssen nur gucken, wie haben die sich auf uns eingestellt, weil die genau, also die Packers hier werden 100% wissen, dass wir gegen die laufen wollen und wie reagieren wir damit. Ne? Ich denke, das wird ein großer X-Faktor sein, in wer dieses Spiel gewinnt. Ne? Wer bricht seine Stärke dem anderen Team eher bei, als dass er sich unterdrücken lässt. Ja? Sprich, die Lions mit dem Run-Game gegen die schwächere Run-Defense. Wie machen wir das? Und ich hoffe mal, dass wir eine Idee haben, wie wir gestackte Boxen, wie wir gegen einen harten Kern dann so bestrafen, dass man hoffentlich irgendwie über die Wide Receiver das Run-Game dann letzten Endes wiederum aufbauen können.
Ja, das Gute ist halt, dass Gibbs inzwischen halt auch gezeigt hat, er kann auch zwischen den Tackles laufen, er kann nicht nur irgendwelche Outside-Runs machen, sondern wenn sich eine kleine Lücke auftut, dann ist da immer die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit gegeben, dass er durchkommt. Ich glaube auch, dass das so ist, wie du sagst, dass natürlich dadurch, dass nicht so die Riesenlücken freigeblockt werden, dass für Monty dann halt auch einfach schwieriger ist. Auch er ist da halt eher so der Bulldozer als der Shifty-Back. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie gesagt, Micah Parsons, 2 Sacks am Wochenende. Wir haben gute Tackles, gar kein Thema, wir haben sehr gute Tackles. Er kann links spielen, er kann rechts spielen. Ich habe einfach Bauchweh, wenn angefangen wird, Stunts zu spielen, dass der Edge nach innen zieht und dann halt der Druck über die Interior O-Line kommt, weil das ist zurzeit leider einfach unsere Achillesferse, dass da zu viel durchkommt, beziehungsweise dass dann halt auch, wenn geblitzt wird, von hinten ein Linebacker oder ein Cornerback oder ein Safety irgendwie noch mit durchkommt.
Wobei Die Packers, meine ich. Ich habe vorhin noch im Vorbericht noch ein bisschen nachgelesen haben. Die haben eine der geringsten Blitzraten, ne?
Was es teilweise dann aber halt auch wieder schwieriger macht, das hast du gegen die Eagles gesehen, das hast du jetzt teilweise auch gegen die Giants gesehen, wenn nur mit 4 Leuten gerusht wird, dann sind halt hinten die Anspielstationen noch besser zu. Mhm. Also wenn die halt nur 4 Leute bringen, haben sie 7, mit denen sie den Rest vom Feld verteidigen können. Xavier McKinney ist auch einer der Top-Safeties, der bei den Packers auf dem Platz steht. Das macht's halt auch nicht einfach. Und wenn sie es halt schaffen, mit 4 Leuten Druck zu erzeugen, dann wird's wieder schwierig. Also
ja. Das wird, denke ich, aber auch noch fragwürdig werden, weil ich habe das schon durch Zufall mitbekommen. Ein Corner von den Packers hat den anderen versehentlich über Friendly Fire verletzt. Der ist ja in Vikings-Spielen auch raus und nicht mehr zurückgekommen. Was war das?
War das nicht sogar im Spiel davor gegen die Giants, wo der eine eigentlich eine Interception gefangen hatte und der andere hat ihn quasi das Ding aus der Hand getackelt?
Nee, das war jetzt
tatsächlich bei den Vikings. Das war jetzt am Wochenende, okay.
Der eine Cornerback war draußen und hat am Spielfeldrand gestanden. Okay. Und der Kollege, ich glaube, das war Valentine, heißt er, meine ich, ist in ihn reingerannt und so hart abgeprallt, dass er erstmal liegen geblieben ist. Und danach ist er auch nicht mehr ins Game zurückgekommen.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwo auf dem Report auftaucht, aber jedenfalls, die Cornerbacks, die sind im Moment bei den Packers, wenn es so bleibt, wie es ist, ein bisschen depleted. Ähnlich wie es bei uns jetzt ein paar Wochen gewesen ist, bevor Reed zurückgekommen ist.
Ja, mit Arnold muss man natürlich auch mal sehen, ob der irgendwann wieder aus dem Concussion-Protokoll rauskommt, ja, also nach 2 Wochen.
Ich lese wohl gerade, dass er wohl im Practice zurück gewesen ist.
Okay.
Aber das muss man mit so ein ganz kleines bisschen mit einem bisschen Salz nehmen. Genau, Keyshawn Nixon, der hat sich eine Nackenverletzung zugezogen. Cornerback ist, glaube ich, einer von den Higher Spread ist bei denen. Nate Hobbs ist nicht allzu gut dran bei denen. Der hat eine Knieverletzung. Der war, glaube ich, der 3. oder 4. Cornerback bei denen. Und dann haben die, glaube ich, nur noch Valentine als Cornerback mit dabei. Und genau. Terrion Arnold ist Limited Participation laut Fox Sports gewesen bis jetzt. Müssen wir mal abwarten, was eventuell heute die Nacht oder morgen früh rauskommt, damit wir mehr wissen, was das Practice von ihm angeht.
Ja, klar. Ist halt mit der kurzen Woche dann auch schwierig, Leute wieder zurückzubringen. Deshalb war es ja bei uns auch zumindest mal so, wie es aussah, gut, dass sich keiner zumindest mal so schwer verletzt hat, dass er irgendwie ins Tent oder sonst wohin musste. Mhm. Müssen wir mal schauen. Lass uns mal einen Schwenk auf die Defense machen, weil gerne. Die war natürlich gegen die Giants auch wie schon so ein bisschen durchgeklungen. Hinten vorne zu wenig Druck, beziehungsweise das eine bedingt halt immer das andere. So war mein Eindruck. Wir haben halt ein Big Play nach dem anderen zugelassen. Die Giants haben 10 Plays über 20 plus Yards gemacht. Das darf dir halt auch nicht passieren.
Mhm. Bei der Defense ist halt auch einfach, ich warte noch irgendwie darauf, dass wir mal anfangen, Sex zu generieren. Ich weiß nicht, also wir haben Pressure, wir haben den Druck, wir haben auch einen gewissen Durchschlag in der gegnerischen O-Line, aber wenn er kommt, dann meistens zu spät und die Quarterbacks haben in der Regel ein bisschen zu viel Zeit für meinen Geschmack. Ja. Und irgendwie ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fehlen im Moment einfach die Impact-Plays auf dem Quarterback oder auf den Running Backs. Also, dass wir hin und wieder ein TFL haben und so weiter oder eventuell so einen Coverage-Sack oder was auch immer. Ja, vollkommen in Ordnung, aber die fühlen sich mehr an, als hätte man gerade beim Würfeln eine 6 gewürfelt, als wenn das gewollt gewesen wäre. Ja,
ich glaube, die Intention ist halt wirklich eher bei den mobilen Quarterbacks und Jameis Winston ist ja auch einer, der laufen kann, wie man gesehen hat. Genauso Jalen Hurts, den hatten wir davor. McCarthy alles halt auch Quarterbacks, die mobil sind. Und wir werden jetzt mit Jordan Love auch wieder einen haben, der auch im Zweifelsfall mal ein paar Schritte über den Platz gehen kann. Dass halt eher auf Contain gespielt wird von den vorne 4, 5 Leuten, als halt wirklich auf den Sack zu gehen. Und ich sehe es ähnlich wie du. Die letzten Spiele waren da nicht irgendwie sehr shiny, was den Druck vorne in der D-Line, von der D-Line anging. Wir waren, ich weiß jetzt nicht, welcher Spieltag es war, aber mal in der Sack-Statistik auf Platz 3. Also wir waren da nach den Broncos, die da mit Abstand vorne sind, eigentlich relativ gut gestanden. Ja, die letzten Spiele, das erste Spiel von Ali McNeil war sehr gut und jetzt die letzten 2 waren auch eher so, auch in der, ich glaube in der Overtime, wo er in der Neutral Zone steht, klar, lang gespielt, Kondition, Konzentration und so weiter, aber auch da, er hatte auch gute Plays dabei, überhaupt kein Thema. Er wurde halt auch häufiger mal auf die Edge-Position gestellt, beziehungsweise auf so eine 4T-Position, also irgendwie über den Tackle außen gestellt. Vielleicht ist er Davenport oder auch, wen haben wir denn noch, der da zurückkommen kann? Josh Pascal, genau. Mhm. Das einer von den beiden oder vielleicht auch beide wieder da sind, dass er dann auch über Edge vielleicht halt mal über die andere Seite kommen können, weil auch Muhammad hatte wenig Snaps in der letzten Zeit. Wir haben häufig mit 3 Defensive Tackles gespielt. Auch öfter mal der von Arizona, wo ich nie weiß, wie er heißt.
Royal Lopez.
Ja, der eigentlich ziemlich gute Spiele gemacht hat.
Habe ich auch noch nicht so ganz raus, warum Lopez und Muhammad irgendwie nicht so sehr gefeatured werden. Also DJ Reed, die Chance, dass er zurückkommt, ist wohl gegeben. Bei Pascal ist es noch nicht ganz ganz so klar.
Ja, gut, Reed hat ja am Wochenende schon gespielt. Aber Davenport und Pastel.
Davenport nicht Reed, meine Güte. Ja. Ey, ich werfe irgendwann mal 50 Euro ins Phrasenschwein, aber keine Ahnung, ein Spendenbuch jedes Mal, wenn ich Reed wieder und Davenport durcheinander werfe, ist ja furchtbar. Übrigens, ich weiß nicht, wie sehr Breaking News das ist und wie schlimm das ist oder wie gut es ist. Vor knapp einer Stunde hat Tom Pelissero gemeldet, dass Art Mollett, der Veteran Cornerback, gewaved worden ist von den Lions.
Okay, ich hatte nur von Dave Burkett gelesen, dass, wie hat er so schön geschrieben, Guess Calvin Shepard isn't riding with Art Mollett anymore. Ja, gut, warum auch immer. Er hat die Interception gefangen. Er hat eigentlich auf der zweiten Safety-Position es war Harper, Mollett, bin ja immer am Verwechseln. Die Legion of Whom hat sich bei mir noch nicht eingebrannt. Wer da wer ist? Hallett, Mollett, Harper, alles ein großes Durcheinander. Ja gut, dann habe ich das auch irgendwie verstanden, warum auch immer sie ihn. Aber gut, das kann natürlich sein, dass sie Platz machen müssen, um jemanden zu elevaten.
Also Pelissero schreibt auch mit dabei, dass höchstwahrscheinlich aufgrund von Roster-Management passiert ist. Ja, gerade zurück zum Spiel, zur Preview. Was mobilen Quarterback angeht, da müssen wir echt mal gucken, was Jordan Love macht. Ob er überhaupt anständig laufen kann, weil er hat ja im Moment mit einer ausgehängten Schulter zu kämpfen. Habe ich vorhin noch in einem Bericht gelesen. Bedeutet, deshalb ist in den letzten 3 Spielen auch seine Passer-Rating unter 60 gewesen.
Wurfschulter.
Genau, die Wurfschulter, und er ist tatsächlich dazu gezwungen, dass er Handoffs über die linke Seite machen muss, weil er mit der rechten Seite nicht mit dem Ball abgeben kann.
Okay.
Ja, das ist krass. Ja, also
ich habe auch gucken, gelesen, er hatte gegen die Vikings einen Durchschnitt von 6,6 Yards pro Wurf, also was jetzt auch nicht allzu viel
ist. Das ist halt nicht die Welt, ne? Nee. Also muss man mal gucken, wie beweglich er überhaupt noch ist, gerade mit der Verletzung. Und wenn ich meine, kann natürlich auch sein, dass Event, es reicht ein Sack und dann ist die Schulter komplett pratsch. Dass man da eventuell sogar ein bisschen Backup-Action irgendwann sehen wird, je nachdem,
wie das Spiel verlaufen ist. Ich möchte nicht gegen Malik Willis spielen. Der hat jedes Mal irgendwie gut gespielt, wenn der reinkam. Der hat letzte Saison gleich 2-3 Spiele gemacht. Ich meine, der wurde uns ja 2022 von den sogenannten Experten angedichtet, dass wir doch einen anderen Quarterback brauchen und den doch nehmen sollen, weil der ja so der heiße Scheiß im Draft war, was die Quarterbacks anging. Aber ich fand die Spiele, die er jetzt als Ersatz gemacht hat für Jordan Love, hat er gar nicht so schlecht ausgesehen. Aber wenn natürlich die Schulter kaputt ist und er nur nach links übergeben kann und nicht nach rechts, weil er vielleicht nicht rausdrehen kann, dann wird er auch keine so allzu langen Bomben werfen. Wobei halt die Sachen auf Christian Watson zum Beispiel schon halt so die Hauptanspielstation ist. Romeo Dubs macht auch eine recht gute Saison. Also er hat schon auch Leute zum Anspielen. Ich glaube, Matthew Golden hat am Wochenende überhaupt nicht gespielt. Der Rookie.
Ich kann mal gerade gucken. Ich habe jetzt zumindest von Matthew Golden hat eine Handgelenksverletzung, war jetzt in einer Limited Participation in Practice. Also na, das ist jetzt hier aus Fox News. Von wann ist denn der Artikel? Der ist von heute Nacht. Nee, von heute Mittag, 11:44 PM.
Ja, auch da muss man sicherlich mal auf dem Injury Report dann heute und morgen schauen, wer am Donnerstag da alles bereit ist. Die kurzen Wochen sind da natürlich immer schwierig.
Aber ich meine, wenn du mal den Bericht anguckst, Matthew Golden mit einer Handgelenksverletzung, Savion Williams mit einer Fußverletzung, auch ein Wide Receiver. Er war ein DNP in Practice. Dontavian Wicks mit einer Calf Injury war in der Limited drin. Das ist, Jaden Reed mit einer Fußverletzung war jetzt in einem Limited Participation. 5 Tages hat er jetzt zuletzt gehabt. Er hat insgesamt nur 5 Tages. Krass. Josh Jacobs haben wir eine Limited Participation mit einer Knieverletzung. Also, ne, man braucht sich keine Saison zu machen. Die Lions haben nicht, sind nicht die einzigen, die Beinverletzungen, allgemein Verletzte haben, sondern die Packers haben sie auch. Wie gesagt, wir werden definitiv ein anderes Packers-Team sehen, als wir es am Anfang der Saison hatten. Und ich sehe da halt auch unsere Chance, wenn unsere Defense gut funktioniert, dass sie eventuell noch ein paar Probleme, die eure Offense hat, kaschieren kann und dass wir dieses Spiel auch gewinnen können. Das Spiel ist mehr als gewinnbar. Wir dürften da den Kopf nicht in den Sand stecken. Zumindest, ne? Wie gesagt, ja, ich versuche positiv an die Sache ranzugehen, auch wenn ich vorhin ein bisschen negativ geklungen habe.
Ich glaube, wie gesagt, die Jungs haben einfach was gut zu machen, sich selber und natürlich auch uns Fans gegenüber, das wissen sie auch. Wir stehen jetzt eh schon 1-2 in der Division, du willst nicht 1-3 gehen und vor allen Dingen auch den Vergleich gegen Green Bay komplett in die Tonne kloppen müssen. Von daher werden die schon mit entsprechender Motivation rauskommen. Division-Duelle sind natürlich auch immer noch mal was anderes. Es definitiv darf, wie gesagt, halt einfach nicht sein, auch dass sie diese langen und dritten und langen Sachen halt auch relativ häufig abgeben. Aber da kommt es auch wieder dazu, da muss einfach auch irgendwo mehr Druck vorne generiert werden, dass Love nicht so viel Zeit hat, dass die Receiver sich nicht irgendwie so frei laufen können oder dann halt auch von der Man-Coverage weglaufen können. Reed ist da auch einmal ganz übel gegrillt worden. Ich glaube, war auch im vierten Viertel, wo so ein Ball, der eigentlich eine relativ steile Parabel geworfen wurde und lange in der Luft war, wo du dann auch denkst, da war es sicherlich Zeit oder zumindest auch für den Safety runterzukommen. auch da, klar, er kommt von einer Verletzung, muss auch erst wieder reinkommen. Ja, gesagt, muss er erst mal gucken, ob TA spielen kann. Ich finde, Amik Robertson wurde natürlich auch zwei, dreimal bös gegrillt, aber ja, er hat auch sehr, sehr gute Plays gemacht.
Ja.
Diesen einen Pass-Breakup,
der war schon... Das Problem mit dem Giants-Spiel ist halt einfach, das ist allgemein, das ist ja das, was Defensive Backs echt blöd nachhängt. Das, was sie richtig machen, das, was sie gut machen, wird gar nicht vorgehoben, weil man sieht halt nur das, was sie schlecht gemacht haben, aber das hat einen direkten Impact mit einem Big Player sonst irgendwas im Game drin hat, aber das Einzige, was ich der Defense vom Sonntag vorwerfen möchte und ich der Meinung bin, das muss definitiv gegen Green Bay wieder funktionieren, wenn irgendwie James Winston bei jedem zweiten Pass irgendwie eine 50-Yard-Bombe macht, dann muss auch irgendwann mal einer von diesen Bällen mal in den Händen von einem Defender landen. Ja, also ich meine, Famous James ist nicht unbedingt unbekannt dafür, sehr präziser Schütze zu sein. Ja, man muss an seine erste Saison denken mit 30 Touchdowns zu 30 Interceptions. Ja, da wäre meiner Meinung nach noch irgendwas gegangen und da waren auch ein paar Bomben mit dabei, dass wenn die, weiß nicht, was passiert ist, ob unser Backfield irgendwie geplanet gewesen ist oder irgendwie keine richtigen Visors in ihren Helmen drin hatte, ich habe keine Ahnung, aber die einen oder anderen hätten sie fangen können und ich bin der Meinung, das wird auch noch ein Teil der Gleichung sein, wie wir die Packers schlagen, ja, wenn dann auch unsere Offense aus den vermeintlich guten Spielpositionen heraus was herausholt, also wenn es dann nicht direkt ein Pick-Six wird, wer weiß. Aber Interceptions wären halt auch nicht ungeil, wenn wir so kriegen würden. Interceptions, batted balls, drop passes, was auch immer, alles was in irgendeiner Form und Weise dabei hilft, dass die Bälle nicht ankommen und eventuell sogar uns Position geben.
Ja, da bin ich bei Jordan Love aber sogar auch ein bisschen hoffnungsvoller. Jameis Winston, vielleicht hat er über die Jahre dazugelernt.
Er hat eine Augen-OP hinter sich, also er sieht mittlerweile besser.
Es ist ja nie zu spät, sich auch mal einzugestehen. Ich meine, man sieht es auch bei einem Josh Allen, der in den ersten Jahren übler Ballslinger war, wozu er manchmal auch wieder zurückkehrt, aber halt deutlich seltener, als es früher der Fall war, dass auch dann vielleicht mal der ein oder andere Ball weggeworfen wird, statt ihn halt in eine Double Coverage oder sonst wohin zu werfen, wo er dann abgefangen wird. Das ist eher so das, was die ganzen jungen Quarterbacks mit sich bringen. Dieses entweder Ball zu lang halten und nicht clever wegschmeißen, bevor man gesackt wird, oder dann so wegschmeißen, dass er halt irgendwie gepickt wird. Also ich glaube, da hat er dazugelernt und bei Jordan Love ist es halt auch immer so, der kann Tage haben. Da ist er in meinen Augen ein Top 3, Top 5 Quarterback und dann gibt's wieder Tage, wo du den direkt in die Tonne treten kannst, weil gar nichts geht, weil er dann 2-3 Interceptions wirft.
Ja.
Und das ist halt auch dann so ein bisschen die Unbekannte da dran. Ich denke, vorne ein Ticken mehr Druck und ihn vor allen Dingen halt nicht scramblen lassen. Erleichtert hinten im Backfield den Cornerbacks und den Safeties halt das Leben ungemein. Mhm. Vielleicht wird man es auch wieder, weil man auch wieder einen mobilen Quarterback vor sich hat, auch machen, dass halt einer der Linebacker quasi abgestellt wird, so eine Art 2 macht oder das zumindest mal bei manchen Spielzügen machen wird. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich sehe es ähnlich wie du. Da ist jetzt nichts, was nicht möglich wäre. Und ich bin da auch immer noch ganz hoffnungsfroh, dass die Offense irgendwann mal ins Laufen kommt und die Defense dann halt nicht so lange auf dem Feld stehen muss.
Mhm. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in Richtung am Rundschleifen. Wenn du defensiv und offensiv einen X-Faktor für uns rauswählen müsstest für die Lions, also Spieler oder Gegebenheit, was auch immer. Wer oder was wäre das?
Sehr gute Frage. Offensiv. J-Mo. Ich will ihn einfach zusammen mit Gibbs und mit Amon-Ra mehr als 2-3 Bälle sehen, die er bekommt. Wie gesagt, wir haben jetzt keinen Tight End One mehr, der seine 4-5 Catches pro Spiel hat. Brock Wright ist meistens bei 2-3. Dass da noch ein bisschen mehr gefeatured wird. Und defensiv würde ich mir einfach ein Top-Spiel von Ally McNeil wünschen. Dass er es vorne schafft, weil Reader, Tyreek Williams, Roy Lopez sind jetzt nicht diejenigen, die viel Druck auf den Quarterback machen. Die halten den Laden zusammen, die schauen, dass sie den Run stoppen, aber die sind jetzt nicht so, dass sie auch mal rushen. Aber Aleem kann das. Aber er war in den letzten Spielen da einfach auch nicht erfolgreich. Er war, glaube ich, letztes Jahr, bis er raus ist, dann derjenige, der nach Hutch noch die zweitmeisten Sacks hatte. Klar, er war jetzt lange raus, muss natürlich auch erstmal wieder ein bisschen in den Rhythmus kommen, aber von ihm würde ich mir wünschen, dass er einfach ein Top-Spiel macht. Wie sieht's bei dir aus?
Offensiv die gesamte O-Line als solche, dass sie als Einheit zumindest so funktioniert, dass wir mit der Offense, ich sag mal, die Möglichkeit haben, zumindest ein bisschen zu atmen. Ja. Ich will nicht, dass wir da, will nicht die Erwartung stecken, dass ich jetzt, oder den Eindruck erwecken, dass ich die Erwartung habe, dass die O-Line plötzlich null Sacks, null Pressures und sonst irgendwas zulässt. Ne, das kann passieren, wie gesagt, die ist zusammengeschustert, es gibt Verletzungen, klar. Ja, aber dass die Offensive Line sich so zusammenfindet, dass Goff wenigstens seine Reads so durchgehen kann, dass er sie auch wieder wahrnehmen kann. Das haben wir ja auch in den letzten paar Spielen gesehen gehabt. Er hat ja einfach wirklich sehr, sehr offene Spieler wegignoriert, weil ging ja nicht, und dann zack, Ball Amon-Ra St. Brown und drop. Ja. Wenn wir das so hinkriegen, dass wir zumindest, ich sag mal, im Englischen würde man sagen, serviceable, wie auch immer, ne, dass es arbeitsfähig ist im Deutschen, dann wäre ich schon zufrieden, was die Offense angeht. Und da denke ich, wenn das da ist, dann ist Goff auch wieder auf einem Punkt, an einem Punkt in einer gewissen Sicherheit drin, dass er die Lions dahin anführen kann und dahin leiten kann, dass wir wieder in der Offensive gut funktionieren, in Kombination mit einem guten Playcalling. Aber ne, das eine bedingt das nächste, das bedingt wiederum das nächste. Da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Und das wäre aber mein X-Faktor auf jeden Fall in der Offense und in der Defense. Ich war am Überlegen, ob ich Brian Branch sage oder das die gesamte Secondary. Ja, Branch, wenn er mal nochmal irgendwie auf den Spielen kommt, dass er den Leuten nicht den Kopf abreißen möchte mit dem Tackle, sondern einfach seine Arbeit macht. Ja. Das, was wir von ihm kennen, macht einen Tackle sauber setzen, die Leute niederringen und gegebenenfalls eine Interception holen, sich ranholen oder ein Pass-Break-Up zu forcieren, was auch immer. Ein sauberes, gutes, starkes Spiel von Brian Branch. Ja. Das wieder zeigt, dass er zu den Top-Safeties in der Liga gehört. Das wird wahrscheinlich gegen ein durchaus starkes Wide Receiving Core von den Packers ein wichtiger Punkt sein, der ne, mit reinfließt. Deshalb mehr Augenmerk auf Branch meiner Meinung nach als auf die gesamte Secondary. Die Secondary wird auch sehr, sehr wichtig werden, aber Branch ist das, wo meine Hoffnungen ganz groß sind, dass wenn er ein wirklich starkes Spiel hat, dass die Packers daran zerschellen werden.
Ja, und ich meine, du hast ja quasi schon durch die Blume gesagt, diese unnötigen Strafen einfach sein lassen.
Was heißt durch die Blume? Also das war so unauffällig wie ein Panzer im offenen Gelände, was ich gerade eben gesagt habe. Er soll halt einfach aufhören, Scheiße zu bauen.
Der Panzer im offenen Gelände hat Flecktarnung, den sieht man auch nicht so schnell.
Ja, genau.
es sind halt einfach, er ist ein Top-Spieler, gar kein Thema, aber diese Strafen, ich meine, diese eine Pass-Interference, die lasse ich noch Ja, die Reporter haben es gesagt, sie haben da auch schon viel mehr gesehen, was nicht gepfiffen wurde. Scheinbar ist das gelbe Tuch bei den Lions, sitzt dann den Refs immer sehr locker in der Tasche. Ja. Aber diese mit dem Kopf voraus und dann Helmet to Helmet mit der Krone irgendwie den anderen umrennen, das darf nicht sein. Das kann natürlich mal im Eifer des Gefechts passieren, dass man da einen falschen Winkel hat. Ich glaube, gegen die Giants war es halt auch wieder so ein bisschen Frust. Ja, er zahlt ja jede Woche auch ordentlich einen Batzen Geld für das, was er da macht. Aber es bringt uns halt nicht weiter in diese Strafen. Ich meine, wir waren dann, glaube ich, bei 89, irgendwie 8 oder 9 Strafen für 89 Yards. Ja. Ja. Es macht halt so viel kaputt. Das ist das andere Problem.
Das ja, bei den Giants ist ja auch noch, das war ja vor allem, wo das Play schon quasi im Abpfiff gewesen ist, ist er ja dem Spieler von hinten einmal so über die Mütze drüber gehauen.
Ja, so seitlich gegen Helm, so mit der Krone von seinem Helm. Ja. Hat sicherlich ordentlich gescheppert.
Ja, das muss halt nicht sein. Deshalb, ne, wenn er zu seinen alten Wegen zurückführt, na, er kann ja ruhig hart tackeln, ne, solange alles regelkonform ist, solange er vor allem sich und den anderen Spielern nicht in Gefahr bringt, weil jetzt ungeachtet dessen, gegen wen wir spielen, es ist halt einfach scheiß, wenn die Spieler sich gegenseitig durch dumme Aktionen verletzen. Ne? Wir reden hier immer noch von einem Kontaktsport. Wenn hier 250 Pfund in 250 Pfund reinkrachen, dann knackt's halt irgendwann. Macht aber einen Unterschied, ob das ein reguläres Play gewesen ist oder ob da mir jemand mit 250 Pfund über meinen Kopf drüber gesegelt ist oder mir ins Gesichtsgitter gegriffen hat und mal den Kopf einmal um 180 Grad dreht. Ja, das ist definitiv ein Unterschied. Und davon soll er weg und dann wieder ein bisschen überlegt, dann ein bisschen mehr mit Präzision, ein bisschen mehr diszipliniert an die Sache rangehen. Das wäre für mich mehr wünschenswert.
Ja, du schießt ja halt immer auch selber ins Knie, indem dann halt gute Aktionen negiert werden, indem du anderen Spielern vielleicht einen Tief klaust oder halt einen langen Run oder was auch immer. Und es muss halt nicht sein. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den Practice Report, also Glasgow, Joseph, Raymond und Brock Wright hatten heute ein NP, also Not Practice, Terry and Arnold Light Practice. Ja, sonst der Rest ist irgendwie mit Light Practice. Oh, Marcus Davenport Full Practice, kann ich mir vorstellen, dass er am Donnerstag auf jeden Fall auch spielt. Josh Pascal auch Full Practice. Ja, ich denke, mit dem mit der Ankündigung hier von Schefter oder von wem es auch immer war, Pelissero, wird wohl darauf hinauslaufen, dass sie da Roster-Changes machen und einer von denen oder wenn nicht sogar beide auch spielen werden. Was tippst du denn?
Score-mäßig.
Ja.
Tja. Mein Bauchgefühl war 35-28 für die Lions. Ich glaube aber nicht, dass wir über 30 gehen. Habe ich irgendwie so den ganz dumpfen Eindruck. Lass mich mal einen Touchdown jeweils runtergehen. 28-21 Lions.
Okay. Also ich glaube, es wird ein enges Höschen, wie man so schön sagt. Ich glaube, so ein 27-24, 30-27, ja. Irgend sowas mit einem Field Goal Unterschied für die Lions. Natürlich haben wir da auch die blaue Brille an, die Honolulu blaue Brille an. Aber ich glaube, es ist schon möglich. Ich meine, man hat es jetzt am Wochenende auch gesehen. Da sind viele Dinge passiert. Auch nochmal zusammengefasst, die Giants haben auch ein gutes Spiel gegen die Packers gemacht und auch davor gegen die Bears. Die haben, glaube ich, auch erst kurz vor Ende gegen die gewonnen. Also daher, die stehen schlechter da, als sie eigentlich sind. Ich glaube, wenn die nächstes Jahr dann ihren Running Back und auch ihren Wide Receiver 1 wieder an Bord haben, dann wird es ein Team sein, was gar nicht so schlecht dasteht.
Ja, man muss dazu aber auch sagen, die Giants sind quasi die ungetretenen Bears. Ne? Hast ja gesehen, die haben sehr oft ein 3-Quarter, wenn nicht sogar ein 3,5-Quarter-Lead gehabt gegen die Teams. Und dann kam halt in den letzten 10 Minuten des Spiels der komplette Meltdown. Und ne, hier so Comeback wie bei den Broncos, was irgendwie erst vor 2 Jahren das letzte Mal mit den Vikings gegeben hat, oder wie 35 Punkte in 10 Minuten gemacht worden
Colts
sind.
Colts war das irgendwie, ja.
Ja, ne, das sind halt auch so Dinge, das sind halt zum einen Zeichen dafür, dass irgendwas in dem Team nicht ganz funktioniert, und das hat sich ja letzten Endes dann auch dadurch erledigt, dass dann mein Hot Seat des Jahres gekündigt worden ist. Da trügt der Schein so ein kleines bisschen von den 2008 oder 2009 standen sie ja, ne? Oder stehen sie ja jetzt?
2010.
Oder 2010 sogar,
ja. Das erste Team, was aus den Playoffs eliminiert ist.
Also wenn du es so sehen willst, die sind halt tatsächlich wie die umgedrehten Bears, ne? Einfach ja. Wirklich knappe Spiele durch ungünstige Situationen teilweise verloren, während die Bears halt knappe Spiele aufgrund von, ich sag mal, Kombination aus
ungünstigen Situationen gewonnen haben.
Genau, ne? Einfach gewonnen haben, und ist nun mal so. Das ist das Schöne an der NFL, ne? Es ist nicht immer von vornherein entschieden. Und es geht bis zur 60. Minute.
Oder manchmal auch in Overtime.
Oder manchmal auch in Overtime.
Und in Overtime wollen wir jetzt nicht kommen.
Nein.
Sondern wir bleiben unter den 60 Minuten, damit ihr morgen auch noch Zeit habt oder wann David die Folge auch hochladen wird, euch das noch vor dem Spiel anzuhören. Wir bedanken uns schon mal bei den Zuhörern. Ich bedanke mich natürlich bei Moritz. Wünsche mir am Donnerstag ein schönes Spiel.
Oh ja,
ich werde in Köln sein bei der Watchparty von den Lions. Ich glaube, da sind einige auch aus dem Fanclub, diesmal andere Gesichter, nicht immer dieselben, die wir in Stuttgart, Frankfurt gesehen haben, sondern vielleicht mal unsere ganzen Freunde aus dem Ruhrpott und der Ecke. Gut, Köln ist jetzt kein Ruhrpott, Köln ist Rheinland. Aber wird sicherlich ein schöner und spaßiger Abend. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann schon mal mit einem Go Lions.
Ich habe dir nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen viel Spaß am Thanksgiving Day. Lasst es euch schmecken, wenn es dann irgendwas Leckeres zu essen gibt. Ich weiß auf jeden Fall, was es bei mir zu essen geben wird. Und dann lasst es euch schmecken. Habt Spaß und Go Lions!